Hallo ihr Lieben da draußen, die Plauderecke ist on Tour und es ist immer noch ein schönes Herbstwochenende, Spätsommer eher noch gar nicht so Herbst und ich bin beim lieben Christian Endres im Garten.
Hi Bernie, hi zusammen und schöne Grüße aus dem, früher sagte man Altweibersommer, meine Oma hat das immer so gesagt.
Ja, der Altweibersommer ist dann erst, wenn es dann glaube ich richtig, so die Blätter sich verfärben, dann auch so wie der Indiensommer sowas dann auch.
Sind hier, ist jetzt so, rot.
Hier ist jetzt gerade so das Obstfeld vom Baum und die Zoe hält sich an den Zwetschgen schadlos, die der Christian verschmäht nicht aufgelesen hat.
Man kann nur so viel Zwetschgenkuchen und Zwetschgenmarmelade essen, bevor es Probleme gibt, Leute.
Ja, genau. Und da wollen wir jetzt nicht weiter drauf einsteigen, was er damit meint.
Trotzdem gibt's heute Dirt Sheets.
Ja, wir müssen mal wieder
schmutzige
beichten.
Wäsche waschen.
Ja, wir müssen mal wieder beichten. Unsere letzte Beichte kam gut an.
Die Geständnisse zweier Comic-Nerds.
Jetzt machen wir die Geständnisse zweier Fantasy- und Science-Fiction-Leser heute für euch, damit ihr wirklich in die Tiefen unserer Seele blicken könnt.
Und die Abgründe.
Die Abgründe vor allem, ja.
Wie bist du eigentlich zu Fantasy gekommen? Und warst du von Anfang an begeistert oder...
Also ich bin natürlich, da kommt mal wieder der alte Mann mit seinen Flohmarktgeschichtchen. Wie es in meiner Jugend immer so war, was ich halt gekriegt habe, habe ich auch gelesen. Aber da hast du am Flohmarkt tatsächlich noch gar nicht so viel gefunden. Da waren dann eher so die Heftromane, hast mal was gefunden. Da waren natürlich mal Gespenstergeschichten dabei und da habe ich aber dann auch mal einen Western oder einen Lassiter oder sowas gelesen. Lassiter, der hatte ja schon gleich so eine leichte erotische Note, das war ja schon ganz scharf. Und so richtig in die Fantasy bin ich dann aber erst mit dem Laden dann gekommen.
Da warst du dann
wie alt? Da war ich dann 15. Und da ging es bei mir los, dass ich einfach Conan in die Finger bekommen habe und dann war es Conan. Also das muss man ganz einfach so sagen. So klassische Sword and Sorcery Fantasy war mein Einstieg. Und das habe ich auch geliebt, weil das war ein geiler Held. Und ein geiles Setting, fertig aus.
Ich finde das auch cool, weil bis heute haben sich diese Robert Howard Originalgeschichten, natürlich haben die ein bisschen mit Sexismus und Rassismus zu kämpfen, weil sie aus den 1930ern stammen. Aber von der Qualität, der Sprache, Conan als Figur, als Abenteurer, als Held und Anti-Held, haben die nichts eingebüßt.
Nein.
Du kannst die immer noch als Einstiegsdroge wahrscheinlich verwenden.
Das sind doch Figuren, wie sie nach wie vor in jedem Spielfilm, der mit einer Actionfigur arbeitet, denkbar wäre.
Weil Conan natürlich in den Büchern auch wesentlich vielschichtiger, vielseitiger und komplexer und ehrenhafter ist, als jetzt vielleicht in manchen Adaptionen oder so. Also du hast ihn ja mal als Pirat, mal als Dieb, mal als Gardist, mal als Soldat, Söldner, Räuberhauptmann, ja,
das wechselt. Später als
König in der ersten Story, King Conan,
ganz genau.
König von Aquilonia.
Ja, ja.
Also die Figur hat auch mehr Dimensionen, definitiv.
Absolut, ja, absolut. Und es ist eine tolle Welt. Er kommt dann aus diesen verschneiten Bergen im Norden dieser Welt und dann reist er auch durch die verschiedenen Länder. Das heißt, du hast auch dieses für die Fantasy oft typische Setting durch verschiedene Länder mit ihren Eigenheiten auch zu gehen.
Pseudo-historisch, wir erkennen sie wieder. Das ist Ägypten, das ist Afrika, das ist Skandinavien. Funktioniert wunderbar.
Ganz genau. Ja.
Also Robert Howard hat da was Tolles geschaffen.
Die Bände waren dann da, der haben gerade die sauber sortiert.
Okay, war es die schwarze?
Das war die schwarze Ausgabe. Ging dann irgendwie los mit Heine 32,91 oder sowas, ja. Und so ein dünnes Büchle, aber dick, weil natürlich klein geschrieben. Heute könnte man es nicht mehr lesen als fast 60-Jähriger ohne so eine Riesenlupe.
Auch mit fast 40 hast du Probleme.
Ja, aber das war geil. Hast du schön in die Hosentasche stecken können oder in den Schulranzen und hast ein geiles Leben.
Und später hattest du dann 10 cm Paperback in der Neuausgabe.
Und es gab aber dann damals auch schon, und da hatte der Hermke auch dann das ganze Regal schon voll, die anderen Howard-Figuren, die heute fast keiner mehr kennt. In der Terra Fantasy-Reihe, da gab es den Bran Mac Morn. Das
Solomon
war eine schottische
Kane.
Figur, den Solomon Kane.
Degen der Gerechtigkeit, der Puritaner.
Und es gab dann natürlich noch Conan Derivate von Gardner F. Fox. Gab es Cronan oder so ähnlich, also der hieß fast genauso, oder Kurga oder was weiß ich was. Auf jeden Fall gab es dann da auch in dieser Art massig.
Und barbarische Plagiate.
Rauf und runter gelesen.
Ich bin auch klassisch eingestiegen. Schön, dass du fragst.
Ja, Christian, wie bist du denn eingestiegen?
Fast genauso klassisch wie du, aber auf eine andere Weise. Also ich habe Fantasy schon in Zeichentrickserien, in Magic-Karten und in Comics konsumiert. Aber mein Einstieg war dann Tolkiens Hobbit.
Okay.
Den haben wir in der 7. Klasse als Schullektüre angefangen und sind nicht fertig geworden. Wir kamen so ungefähr...
Ihr habt den als Schullektüre?
Ja, unsere Deutschlehrerin war da sehr aufgeschlossen und ein Mitschüler, der war totaler Fan, hat das vorgeschlagen. Und dann hat die das tatsächlich als... Ging es halt darum, Lesetagebuch führen und so Besprechungen der Kapitel. Und wahrscheinlich war es ihr dann letztlich egal, Hauptsache wir haben es gelesen. Mhm. Und man hatte ja dann damals noch diese Kinderbuchvermarktung als kleiner Hobbit. Das hat sich ja auch geholfen, so ein Kinderbuchklassiker letztlich. Ja, und den haben wir angefangen zu lesen, sind aber nicht fertig geworden. Am letzten Tag der Sommerferien habe ich gedacht, shit, was passiert denn, wenn wir das hätten lesen sollen über die Ferien? Ich habe es nicht gemacht.
Ja.
Und dann habe ich mich hingesetzt und habe am letzten Tag der Ferien, bevor die Schule wieder anging, die letzten 100 Seiten beim Hobbit gelesen. Und ihr wisst ja alle, der Tod von Thorin Eichenschild. Ich heule heute noch wie ein Schlosshund, wenn das passiert. Und es hat mich total umgehauen, wie bewegend und emotional Fantasy-Literatur sein kann.
Ja, ich habe mir damals auch relativ schnell diesen Kinder- und Jugendbüchern in den Rücken gekehrt, weil die einfach viel zu traurig waren. Das konnte ich nicht. Bin ich zu zart beseitigt gewesen, damals schon. Bei Conan, da musstest du nicht weinen.
Also ihr seht, wir sind mit Conan, dem aus schulischem Angstgefühl gelesenen Hobbit und mit leichter Pornografie in die Fantasy gerutscht. Und jetzt wisst ihr auch, wieso wir hier unsere Sünden präsentieren müssen.
So, jetzt müssen wir dann mal gucken, was hast du da alles für Sünden aufgeschrieben? Ach du liebe Zeit. Nee, jetzt geht's...
Die langen Absätze sind von dir.
Eine Sünde, auf die wir zu sprechen kommen, das haben wir bei den Comics auch gemacht, ist mal auf jeden Fall, welchen Klassiker mochtest du denn nicht besonders?
Das ist zum Einstieg immer gleich das große Geschütz, ne?
Ganz hartes Ding.
Also wenn ich wirklich unter uns jetzt hier, ne, nicht, dass ich es im ganzen Internet sagen würde, ich bin vom Blade Runner von Philip K. Dick, dem Buch, der Vorlage des genialen Films, nicht so angetan, wie es vielleicht als Science-Fiction-Liebhaber sein sollte. Also bei Philip K. Dick waren mir zum Beispiel schon immer die Kurzgeschichten generell lieber als die Romane. Und ich mag an Blade Runner, am Buch, sehr, sehr viel. Die Erzählweise ist cool, das mit dem elektrischen Schaf ist cool und vieles. Aber wenn ich das mit dem Film vergleichen muss, ist das eine der wenigen Gelegenheiten in meinen Augen, wo der Film besser ist als das Ursprungsmaterial. Und dafür, dass es halt so als der große Klassiker der Science-Fiction schon mitgetragen wird, finde ich, kann das Buch Blade Runner für mich da einfach nicht leisten, was es leisten müsste.
Ja, viele Klassiker der Science-Fiction, nicht alle, aber einige sind halt deshalb ein Klassiker, weil sie zu einer bestimmten Zeit ein Thema aufgemacht haben. Sei es das Cyberpunk-Thema vom Gibson oder sowas, ja. Und sie waren dann in der Regel schon auch gut, aber es gibt tatsächlich dann mit diesen Themen später Besseres.
Natürlich auch Lesegewohnheiten, die sich verändern, die stammen aus einer anderen Zeit, weniger beackert. Genau. Philip Dick hat immer dieses Religiöse sehr gerne mit reingebracht, was für mich im Roman ein bisschen die Schwachstelle zum Beispiel ist.
Also ich bin auch wirklich bei dir, dass ich eigentlich auch beim Dick die Stories wesentlich lieber mag als die Romane. Da komme ich dann gleich zu meiner großen Beichte in der Hinsicht, als es damals schon 6 Teile Dune gab, habe ich natürlich gesagt, das ist mir viel zu lang, das lasse ich, das wird mir zu lang und zu schwer und da halte ich nicht durch. Und dann
also für alle Fans der Romantasy und der Romance, Wüstenplanet, das ist der original spicy stuff.
Ich habe mir dann den Film noch angeschaut erstmal und habe gedacht, okay, ich lasse es mal dabei.
Moment, den Film aus welchem Jahr? Bitte, Film, genau, danke schön.
David Lynch natürlich. Ja. Also ich habe es später dann nochmal gelesen und jetzt mit der Neuübersetzung, das ist wirklich grandioses Zeug.
Ja. Kann ich den ersten Roman vorbehaltlos, den mag ich auch, aber ich glaube echt nicht, dass man 20 Teile davon braucht.
Ja, man braucht vor allem die Nebenteile überhaupt nicht.
Viele haben ja dann seinen Sohn und Kevin J. Anderson geschrieben. Und
Brian Herbert dann,
genau.
Ja, braucht man nicht.
In allen Ehren, dass sie das respektvoll gemacht haben, gar keine Frage. Aber zumindest wir beide anscheinend bei den Klassikern hier in unserem Sündenbereich wollten nicht so oft auf den Wüstenplaneten gehen.
Wie gesagt, ihr könnt ihn euch holen, die neue Ausgabe, die neue Übersetzung ist vor allem extrem gut.
Von Jakob Schmidt, tolle Sache.
Absolut toll.
Gibt auch eine schöne Luxusausgabe.
Kann man nehmen, dann müsst ihr nicht beichten.
Genau.
Aber wenn wir bei den Klassikern sind, wie gehst du mit den Klassikern an sich um? Hast du alles durch oder bist du da ja nachlässig, mein Lieber?
Beides, weil es hat manchmal auch schlicht damit zu tun, was verfügbar ist. Zum Beispiel, als ich mit Science Fiction angefangen habe, war nicht viel von Ursula K. Le Guin erhältlich. RC auf alle Fälle, die linke Hand der Dunkelheit, und dann war es das. Dann musste man gebraucht die Heinebände oder so sich suchen oder antiquarisch finden. Deswegen sage ich mal so, ich hätte gerne früher in meinem Science Fiction Nerdleben mehr Ursula K. Le Guin gelesen, freue mich jetzt aber zum Beispiel über jede Neuausgabe ihrer Werke, um Sachen neu zu entdecken, um Sachen erstmals zu entdecken und das auch auf einem Niveau der Reife, wo ich es vollends aufnehmen und genießen kann. Deswegen, Neuausgaben von Klassikern sind unfassbar wichtig, dass jeder immer mal wieder die Chance hat, das ins Aufmerksamkeitsfeld gespült zu bekommen und zu konsumieren.
Ja, das ist das, was ich vorhin eben auch meinte. Jedes Jahrzehnt hat ja auch sein wichtiges Buch, das dann bestimmend war, oder jede Zeit, jede Ära, sagen wir mal so. Und deswegen ist es so wichtig, oder wäre es so wichtig, dass zum Beispiel Heine diese Meisterwerke der Science-Fiction-Reihe einfach schön am Leben erhält, was er leider auch etwas stiefmütterlich machen. Mit den Klassikern, bei mir gab es die damals alle, wir hatten die auch alle im Laden. Aber ich muss dann ganz ehrlich gestehen, ich habe da einiges nicht verstanden damals. Ich war zu jung und nicht gebildet genug, um einen Planet der Habe nicht gescheit zu checken. Oder zum Beispiel einen Flowers for Algernon, also Blumen für Algernon.
Daniel Keyes, genau.
Daniel Keyes, den hat mir der Hermke damals geschenkt, eine schöne Ausgabe. Und beim ersten Lesen war das mir zu harter Tobak. Ich konnte damit nichts anfangen, mit dieser erstgebrochenen Sprache und dann diese.
Fühlt sich auch nicht wie die klassische Science Fiction erstmal an, wenn man so aus den Raumschiffen, Androiden-Sachen kommt,
genau,
oder so.
Genau, das ist ja eine kleine, fast ein Kammerspiel, die Geschichte, ja, wo ein debiler ein Mittel bekommt und dann immer intelligenter wird.
Zu intelligent
dann irgendwann und dann aber auch wieder merkt, wie es wieder rückläufig ist, ja. Und
begleitet von einer
Maus. Und das ist aus der Ich-Perspektive geschrieben und somit entwickelt sich eben auch seine Sprache weiter mit der Gabe des...
Es ist ein grandioses Buch.
Es ist unfassbar genial.
Das ist auch ein Buch, von dem ich mir wünsche, dass es in jeder Schule gelesen wird, weil ich es vorhin mit dem Hobbit mal hatte.
Ja, aber in der Schule, vielleicht im Leistungskurs für 18-Jährige, aber mit 14, 15
wär's zu früh
ist man in der Regel dafür nicht empfänglich. Und auch für ein soziologisches Konzept von der Ursula K. bist du da eigentlich auch meistens noch nicht weit genug. Vielleicht unterschätze ich die Jugendlichen, vielleicht war ich da ein wenig spät dran. Aber das ist so meine Geschichte mit den Klassikern, dass ich die erst beim zweiten Lesen oder späteren Lesen nochmal wirklich richtig zu schätzen wusste. Was ich jetzt zum Teil mache, ich mache beim Autofahren mir mal immer so einen ganz alten, den ich schon kenne, als Hörbuch. Weil ich ja die Story eigentlich kenne und sonst kann ich mit Hörbüchern, ist mir das oft zu Wischiwaschi oder ich höre da nicht gut genug, aber da kenne ich es schon und da hole ich mir da nochmal eins und arbeite mich da gerade nochmal immer durch ein paar Klassiker durch und das ist wirklich toll dann nochmal.
Also die Klassiker sind bei dir gerade sehr präsent dadurch.
Total, ja. Also ich habe da gerade vieles wieder aufgearbeitet. Ich habe auch nochmal Banks-Sachen mir da nochmal geholt, auch als Hörbuch zum Teil.
Aber jetzt wirken wir richtig kompetent und vernünftig und so. Ich glaube, wir sollten mit den Sünden weitermachen.
Ja,
sonst.
Wir haben ja ein ganz anderes Thema.
Hast du eigentlich irgendwelche Leichen im Keller, wenn es um deine Favoriten geht, wo du sagst, das mag ich total, aber da habe ich mal...
Ich bin Verkäufer in einer Fantasy-Buchhandlung, aber ich habe tatsächlich der Fantasy eigentlich sehr bald komplett den Rücken zugekehrt.
Okay, also du liest jetzt nur noch die Prinzessinnen und sonst nichts.
Die Prinzessinnen lese ich natürlich, weil die von wirklich einem großartigen Autor geschrieben sind, äußerst spannend, amüsant, tolle Charaktere und weil das einfach rund ist. Sowas lese ich natürlich, sehr klar. Und empfehle es auch, mit Erfolg.
Aber so im Großen und Ganzen sagst du einfach so, das Genre hat mich verloren, oder?
Also ich breche es jetzt mal so runter, wie ich es dann da empfunden habe oder wie es mich dann irgendwann mal so rausgespült hat. Der Fantasy ist es immer so dieses, ja, da kommt irgendwie das bedrohlich Böse auf die Erde und unser Held, / Antiheld, der hat ein paar Fähigkeiten und ist der Auserwählte und der muss es dann lösen. Und das schafft er dann meistens dann auch erstmal mit Hängen und Würgen und so und dann war es das wieder so, ja. Also das... So habe ich das eine Zeit lang dann empfunden.
Wahrscheinlich, weil du viel auch in den 80ern und 90ern natürlich konsumiert
ja,
hast.
Ja, dann hast du natürlich, dann ist so ein bestimmtes Thema da und es wird dann auch immer wieder geklont, wie das ja in jeder Zeit ist. Ob es jetzt die Vampirromane der 2000er sind und dann wieder. Ich hatte das dann so dicke und ich habe mich dann den Konzepten der Science Fiction zugewandt und bin dann da einfach hängen geblieben. Und da gab es dann auch genug, ja. Und dann hatten wir ja noch das, was ich vorhin schon gebeichtet habe, lange Zyklen sind auch nichts für mich. Und die Fantasy wurde ja immer länger. Ja, das war ja nicht mehr nur dann...
Wie viele Bände das Rad der Zeit hast du geschafft?
Keinen.
Oh, okay.
Oh Gott, Blitz, Himmel tut sich auf, Blitz kommt runter. Nee, habe ich nicht gelesen. Okay. Werde ich auch nie, in diesem Leben nicht mehr. Und du?
Ja, ich habe von diesen Sammelbänden, glaube ich, also ich bin bis zur Hälfte gekommen oder so und dann Ermüdungserscheinungen auch bei mir, ganz klar. Ich bin ja auch immer mehr so in den Krimi reingekommen und reingerutscht und irgendwann ist natürlich, Lesezeit ist ja auch eine sehr begrenzte, limitierte Ressource. Ja. Und ich glaube, da bereinigt sich so das eigene Genre-Empfinden irgendwie auch selbst. Ich lese zum Beispiel wahnsinnig gerne auch immer Fantasy, aber lieber einen Standalone-Roman, ja, als dass ich weiß, ich hänge jetzt wieder an der Nadel oder so.
Dann den findest du halt in der Fantasy kaum. Deswegen.
Ich finde, gerade gibt es die wieder mehr, auch die Zweiteiler. Ja. Gerade ist der Trend wieder anders. Diese Endlos-Serien sind auch schon wieder jetzt ein bisschen
passé. Ja, die Verlage und die Autoren mussten sich da umstellen, ja, weil die Leute sie nicht mehr gekauft haben, weil sie befürchtet haben, dass sie nicht zu Ende gehen, à la George R. Martin und eben lange Zyklen, die dann nie fertig werden. Ja, da sind die Leute zu vorsichtig geworden und dann ist man dazu übergegangen, wieder zu sagen, die Bände sind auch zumindest in sich abgeschlossen. Mhm. Ja, so wie das ja bei den Prinzessinnen auch gehandhabt hast. Du hast ja gesagt, du kannst da jeden Band im Prinzip einzeln lesen auch. Mhm. Ja. Und das ist ja auch cool so. Tatsächlich hilft ja das beim Verkaufsgespräch unglaublich mittlerweile, ja. Also gibt es bei dir dann auch noch mehr Serien, die du nicht zu Ende gelesen hast, Bob?
Ich hab gedacht, du fragst mich erstmal nach meiner Leiche im Keller, aber gut.
Ach so, die Leiche im Keller. Ich dachte, das war schon eine, dass du den Robert Jordan auch nicht zu Ende gelesen hast.
Stimmt, das ist eine Leiche.
Auch schon eine. Hast du noch eine?
Ich habe noch eine, ja.
Raus damit.
Ihr wisst ja, ich liebe die Romane von Terry Pratchett, aber als Jugendlicher, Teenager, habe ich ausgerechnet Oma Wetterwachs und die Hexen nicht gemocht. Und jetzt ist Oma Wetterwachs für mich eine der größten literarischen Figuren überhaupt im erwachsenen Reread. Und das passt tenormäßig wieder zu dem, was wir jetzt schon ein paar Mal gesagt und auch jetzt gerade eben gesagt haben. Man muss selber halt auch mit dem Mindset an einem gewissen Punkt ankommen, um es zu würdigen. Ja, ja. Aber hättest du den 15-jährigen Christian gefragt oder den 14-Jährigen, wie er Oma Wetterwachs und die Hexenromane findet, hätte er gefragt, wann kommt der nächste Zaubererroman? Ja, nicht weil es sexistisch ist, sondern weil ich einfach mit dem ganz smarten, supermenschlichen Humor der Hexen irgendwie damals, ich wollte Slapstick einfach mehr und heute wünschte ich, es gäbe noch 10 Oma Wetterwachs-Romane mehr. Und
das ist ja eigentlich das Gleiche, wie wenn du auch mit einem Asterix einsteigst, dann bist du auf dem vordergründigen Humor als erstmal als Sechsjähriger und später lachst du dann über so einen Gag, wie wenn die Marmorplatte kommt als Nachricht und er sagt, hoffentlich nichts Gravierendes. Weißt du, so, das kannst du mit Sex nicht checken.
Oder die Anspielung aufs Beamtentum oder whatever. Ne?
Ja, also, genau. Also das kann ich dir
verzeihen.
Hier als Old Man Byrne kann ich dir verzeihen. Ich muss jetzt aber nochmal fragen, was du nicht zu Ende gelesen hast, ja, weil da weiß ich nicht, ob ich dir alles verzeihen kann. Jetzt
Ich wollte mich davor drücken, weil es ist eine Sache, die gerade im Hermke einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Ich habe nicht alle Weitseher-Romane von Robin Hobb gelesen.
Da, da, da.
Klonk. Ich weiß nicht, was ich als Entschuldigung irgendwie anbringen soll. Also ich habe natürlich die erste Trilogie gelesen und ich habe sie geliebt. Ich habe auch die Zauberschiffe gelesen. Ich habe auch die zweite Trilogie, die dann aber auf Deutsch irgendwie in 4 oder 5 Büchern gesplittet erschienen ist, gelesen. Aber irgendwann dann zwischen, wir machen eine Neuausgabe, geben den Büchern neue Titel, das ist das neue Material mit ihm und seiner Tochter, habe ich dann, glaube ich, in der letzten Trilogie irgendwann, obwohl die Bücher dastehen, nicht weitergelesen. Die wurden dann auch sehr dick, waren dann so 1000 Seiten Paperbacks mit wirklich viel Text und irgendwie habe ich es unterwegs verloren. Vielleicht war Nachtauge einfach schon zu lange weg, ich weiß es nicht.
Also ich muss dir jetzt Absolution erteilen, die späteren sind auch bei weitem nicht mehr so stark. Da kann ich dann gleich noch was zu meinem nicht zu Ende gelesenen erzählen, weil es da um was Ähnliches geht. Was einem bei dem Weitseher dann irgendwann so stört, ist dieses zögerliche Gejammer.
Ja, es ist so viel, es wiederholt sich sehr.
Oh, ich kann nicht. Und heul. Ich so, scheiße, mach. Mach oder lass es, aber hör auf rumzujammern so ein bisschen. Ja, also das bricht jetzt ein bisschen arg runter.
In der ersten Trilogie waren auch gefühlt bessere Nebenfiguren. Mhm. Der König, natürlich sein Meister, der Adept, Nachtauge, wie schon erwähnt, Molly natürlich, Burridge, der Stallmeister.
Ja, und es ist halt in der Fantasy, ja, dann kommt der 6. Band der 5-bändigen Trilogie. Ja, und da gibt's ja so einen netten Gag in Kill Your Boyfriend von Grant Morrison. Da wird das erwähnt, ja, das ist der 6. Band von der, ja, sollte mal eine Trilogie sein. Und dann sagt die Hauptfigur dort, ja, wahrscheinlich hatte der Autor noch so viele gute Ideen. Punkt. Und alle, die das lesen, nein. Ja, so, das ist genau nämlich so. Ja, okay, es war erfolgreich und er hat halt noch was draufgesetzt, aber die guten Ideen sind dann eben ausgegangen.
Nichts gegen Robin Hobb, also Margaret
Lindholm. Sie schreibt ja trotzdem gut.
Sie schreibt super und die Weitseher-Romane, die würde ich neben Conan und den Hobbit als prägende Einstiegslektüre auf jede Liste setzen. Absolut. Großartig, Meisterwerk, genauso erschütternd wie der Tod von Thorin Eichenschild. Das sind auch Bücher, da holst du Rotz und Wasser.
Ja. Und deswegen sei da entlastet von uns. Bei mir war es jetzt übrigens, um das noch ganz kurz reinzuflechten, der Lord Fowls Fluch, also die Thomas Covenant-Reihe.
Auch dicke Schinken.
Dicke Monsterschinken und auch einen Held, der nur rumjammert und der total depri ist und der diese Welt, in die er reingerät, ja nicht annimmt. Mhm. Er sagt ja immer, das ist nicht real, das ist nicht wirklich und verhält sich dann dementsprechend auch wie ein Arschloch. Und da habe ich gesagt, ich kann mir das nicht mehr antun.
Das läuft sich auch so tot relativ früh dann vom Spirit irgendwie. Ja, diese.
Genau, die Grundidee war so gut eigentlich, ja, wirklich Stephen R. Donaldson, ja auch ein toller Autor.
Sprachlich
cool. Sprachlich absolut hohes Niveau. Aber das war mir dann auch, also musste ich abbrechen. Verzeihst du mir?
Ich verzeih es dir, weil du mir Robin Hobb verziehen hast. Ich stelle aber gleich die nächste Frage. Dann gibt's irgendwie auch wieder so ein cheesiges, schräges, nicht so ehrvolles Buch, das aber auf ewig einen Platz in deinem Leserherzen hat?
Ich habe halt einfach schon auch viel Trash gelesen und mochte immer Trash auch. Das ist,
was ja nichts Verwerfliches
ist. Das ist eben nichts Verwerfliches. Ich petz jetzt mal beim Gerd was Charity vom Hohlbein. Darfst du rausschneiden, Gerd. Ich habe die Terranauten-Heftserie geliebt damals. Ich glaube, das war ganz schön schlecht und ist heute wahrscheinlich nicht mehr lesbar. Aber mir hat es gefallen. Da gab's Mutanten, die Raumschiffe steuern mussten. Ich habe es allein schon wegen der Titelbilder total gern gekauft, weil die total abgefahren waren. Die waren so im Chris Voss-Style ein bisschen gemalt und sahen sehr stylisch aus. Die Figuren waren unglaublich stylisch. Und das hat sich dann auch irgendwann totgelaufen. Ich glaube, aber ich habe dann immerhin bis 60, 70 oder sowas gelesen von der Heftserie. Das ist immer meine längste Heftserie. Und immer wenn ich da über ein Heftchen stoße oder mal sehe, irgendwie denke ich, ach, Terranauten.
Alte Liebe, was du
das? Ja, das war irgendwie wie so eine alte Fernsehserie. Und wenn ich wahrscheinlich jetzt reingeschauen würde, würde es wahrscheinlich ganz schlecht gealtert dastehen.
Mhm. Ja, das Problem habe ich ja auch bei meinem cheesigen Liebling. Ich habe das, glaube ich, mal mit einem Podcast mit Gerd schon mal gesagt. Ich habe als Jugendlicher die Dämonenreihe von Robert Asprin total geliebt. Ja. Mit diesem dimensionshopsenden Klamauk eigentlich. Und als ich die vor ein paar Jahren nochmal gelesen habe, mein 13-, 14-jähriges Ich hatte die besser in Erinnerung. Okay. Und ja, also sie werden immer diesen Platz in meinem Herzen haben, weil ich werde diese Sommer nie vergessen, diese dünnen Bände, der Bastei, der schlechte Druck färbt die Hände schwarz und du liest das trotzdem weiter.
Ach, und da waren noch diese wunderschönen
Walter Verlaine-Cover waren das, mit den Drachen und dem Einhorn und so. Und das war schon Titel, ein Dämon kommt selten allein, ein Dämon macht noch keinen Sommer und alles Mögliche.
Ich glaube, dass es nicht jedem so geht. Ich glaube, dass die viele immer noch mögen. Oder ein paar haben ja auch die Neuauflagen jetzt wieder gelesen und fanden es eigentlich nach wie vor ganz gut. Ich müsste es mal wieder probieren. Ich weiß nicht, ich habe sie damals geliebt. Auch. Und das war ja sowas, was ich gemocht habe. Kleine Häppchen, war zwar eine Reihe, aber konntest immer mal
zum Lachen
lesen, konntest schmunzeln. Dann waren diese tollen Überschriften drinnen.
Ja, diese Fake-Zitate.
Fake-Zitate, ja, von anderen halt, was der Marc-Uwe Kling in den Känguru-Chroniken dann auch wieder aufgegriffen hat.
Man muss das manchmal auch akzeptieren, dass eine Serie zu einem Zeitpunkt einem vorbehaltloser gefallen hat, als man noch ein bisschen unbefleckter, unbeleckter war und als man das Mindset anders hatte. Und das, wenn man sie heute nicht mehr mag, aber damals gemocht hat, macht diese Leseerfahrung, die prägende und die wunderschöne Zeit, die man hatte, ja nicht wett.
Nee,
die bleibt ja in deinem Herzen als Leser.
Eben, das ist es ja. Und ich meine, es wäre ja auch schlimm, wenn man alles noch genauso mögen würde, was man als 13-Jähriger gemocht hat. Ja, man entwickelt sich halt einfach weiter, so ist es auch. Und deswegen darf das ja so auch sein.
Wichtig ist natürlich auch, dass man immer empfiehlt, was man mag.
Was empfiehlst du denn nicht genug?
Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Ich empfehle wahrscheinlich Ray Bradbury nicht oft genug. Das ist zwar auch so ein alter Held und oldschool, aber dafür, dass ich seine Sachen, Horror, Krimis, Science Fiction, was auch immer er gemacht hat, dass ich das so liebe und so verehre. Und Fahrenheit 451 ist mir auch lieber als 1984 und Schöne neue Welt in dem großen Dystopie-Pantheon. Aber irgendwie empfehle ich es zu selten. Ich müsste viel öfter sagen, Leute, geht raus und lest Ray Bradbury.
Tja, dann hiermit.
Leute, geht raus und lest.
Was ihr noch kriegt, so viel gibt's da nicht. Fahrenheit gibt's natürlich.
Fahrenheit und bei Diogenes gibt's ein paar Story-Sammlungen.
Den gibt's sogar
in Comicform. Und den illustrierten Mann gibt's in der Reinhard Kleist illustrierten Ausgabe, glaube ich, bei Lappan oder so.
Ja, das gibt schon was, weil er doch auch als Literat gilt.
Aber jetzt so hier, wir sitzen hier im Garten, das bunte Herbstlaub kommt langsam, wir nähern uns der Ray Bradbury-Jahreszeit im Oktober, im Herbst. Und Ray Bradbury, ich müsste ihn viel öfter empfehlen.
Ist einfach so. Ja, das nehmen wir uns vor, da machen wir doch mal dann einen Klassik-Podcast.
Ja, wen empfiehlst du jetzt nicht oft?
Ja, genug? Ich empfehle die alten Leute oft zu wenig, obwohl ich sie auch immer alle so schätze, wie ich ja jetzt schon mehrfach gesagt habe, weil ich dann oft das Gefühl habe, ah, das gibt's jetzt wieder nicht mehr lieferbar. Ich schaue dann auch nicht nach, ob es lieferbar gibt, bin dann zu faul oder bin zu faul, mal das Antiquariat zu durchforsten, weil wir dann das meiste ja dann doch irgendwie dann doch noch da haben.
Aber natürlich auch nicht 10, 20 Bände aber pro Buch.
Das holst du auch nicht so schnell mal aus dem Regal, weil da musst du dann erst wieder gucken, welche Reihenbandnummer hatte denn der denn bei Heine dann. Und dann suchst du wieder, jetzt steht er nicht mehr vorne, ist hinten im Lager. Mhm. Ja, und es ist natürlich leichter, dann was Neues zu empfehlen.
Wo vielleicht auch auf Insta oder auf BookTok drüber gesprochen wird.
Ja, die Leute tun sich dann oft auch schwer, dann so ein altes Büchlein in die Hand zu nehmen und da die Überzeugungsarbeit zu leisten. Ey, da kriegst du echt nochmal richtig viel für 2,50 Euro kriegst du dann einen geilen Roman. Und mit diesem Mühe zu machen, die Leute dafür zu überzeugen, da bin ich dann manchmal tatsächlich ein wenig zu zögerlich und dann empfehle ich halt...
Und so wird es passieren, dass es lesende Generationen gibt, die Alfred Bester gar nicht mehr kennen.
Ja,
wahrscheinlich.
Klar.
Da
wirst du bei vielen Namen auf leere Köpfe stoßen, die du jetzt erwähnst, ja.
Leere Köpfe werdet
leere
vielleicht.
Leere Köpfe ist ein Headshot.
Hohle Köpfe.
Hohle Köpfe, stimmt.
Feeds of Clay. Ja, hohle Köpfe werdet ihr vielleicht haben, wenn wir jetzt noch die richtigen Sünden zum Schluss auspacken. Ich will von dir wissen, was würde niemand in Sachen Fantastik erwarten, der dich kennt? Wenn du willst, lege ich vor. Ich beichte als Erster.
Ich kann das beichten. Die Herr der Ringe-Filme, scheiße.
Okay.
Ich sag's auch nochmal laut, ich finde sie echt kacke. Sie haben mich überhaupt nicht abgeholt. Es hat mir überhaupt nichts von dem Herr der Ringe-Feeling gegeben. Ich fand diese albernen Szenen total bescheuert zwischen Elf und Zwerg. Und ich fand sie zu lang. Es war einfach groß. Ich habe sie mir tatsächlich alle drei gegeben, auch mit den unglaublich schlechten Computeranimationen im dritten.
Wir sind ein total komisches Gespann hier auf der Bank, denn ich habe die Herr-der-Ringe-Filme nie gesehen. Das wären meine Beichte gewesen.
Ah, nee, ist jetzt nicht dein Ernst.
Das ist mein Ernst. Ich hab mich denen immer...
Da warst du ja cleverer als ich eigentlich, Jungspund.
Tut mir leid. Ich habe mich denen immer verweigert. Nicht, weil ich jetzt von vornherein gesagt habe, die sind schlecht oder mir gefällt es nicht oder ich will es nicht oder ich lehne es ab, sondern mein Kopfkino ist mir heilig. Und der Herr der Ringe und der Hobbit waren mir total wichtig mal, wo ich so ganz junger Fantasy-Fan war. Und ich habe immer für mich gedacht, irgendwann werde ich den Herr der Ringe nochmal lesen. Und diese Filmbilder sind wahnsinnig dominant. Das habe ich schon durch die ersten Trailer gemerkt. Plötzlich habe ich nur noch Viggo Mortensen als Aragorn gesehen. Die haben mein Kopfkino quasi bedroht. Also ich habe gewusst, wenn ich mir die Filme stundenlang reinziehe, werde ich nie mehr den Herr der Ringe lesen können und meine Vision davon sehen.
Es gibt tatsächlich Sachen, da wünscht man sich ja, sie würden mal verfilmt werden. Aber es gibt tatsächlich Sachen, da wünsche ich mir, bitte nicht verfilmen oder ich werde auf jeden Fall nicht hinschauen, selbst wenn ihr es macht, weil das kann es mir nur zerstören.
Hm. Ja? Das war meine Befürchtung. Ja. Ich hab ihn seitdem nicht mehr gelesen, den Herr der Ringe. Ich hoffe, ich werde ihn nochmal schaffen. Aber ich habe halt noch die Chance, ihn so zu lesen, wie sich mein Kreativzentrum, meine KI im Kopf sozusagen, den Herr der Ringe vorstellt. Und das war eine bewusste Entscheidung damals. Ich weiß, das klingt vielleicht heute noch komisch und damals hat es noch viel komischer geklungen, als Fantasy-Fan den Film nicht gucken zu wollen. Aber ich bin standhaft geblieben, habe es durchgezogen. Und ja, jetzt wenn jemand wie du sagst, das und das hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob ich mich bestätigt fühle, aber damals war es ja so, jeder hat es geliebt und gefeiert.
Ja,
wo es noch total. Rauskam, 2001.
Die sind alle Wahnsinn und mega.
Sie haben ja auch für das Fantasy-Genre und auch Literatur wahnsinnig viel gemacht. Wir hätten ja nicht die Orks und die Zwerge und die Bestseller und andere Sachen bekommen, ohne
also den Herr der Ringe-Boom. Also es hat eigentlich die Fantasy der letzten 20 Jahre nochmal gerettet, sozusagen sogar, würde ich sogar so weit gehen. Ja, also die klassische Fantasy, ja.
Die epische
Fantasy, ganz genau. Eigentlich nochmal wirklich hochgehoben und noch am Leben gehalten bis jetzt, sonst wäre damals vielleicht schon die Romantasy reingeschwappt. Ja gut, die Vampirgeschichten hatten wir ja
hatten
schon. Wir
hatten das schon, Stephanie Meyer. Das Ding ist ja, wir haben ja nie was gegen die Literatur. Ich finde, das ist ganz wichtig zu sagen. Ich habe auch nie was gegen Romantasy und ich lese auch mal gern was Romantisches und mit Romance. Aber man muss halt immer sich den Markt als Kuchen vorstellen. Und wenn ein Bereich plötzlich so wahnsinnig zulegt, nehmen die anderen Bereiche ab.
Genau,
bei uns ist es eben jetzt in der Fantasy. Romance ist da und es ist auch völlig okay. Aber die epische Fantasy und die klassische Schwert- und Magie-Fantasy, der Kuchenanteil wird viel, viel kleiner.
Das ist halt einfach so. Es wird halt immer schwerer dann für die, die das noch mögen, dann das Richtige zu finden. Natürlich ist es toll, dass das Leserschichten erweitert.
Super.
Super, super, super. Wir wollen da gar nicht.
Und es gibt total tolle Stoffe, die sind spicy, die sind zum Schmunzeln, die sind schwungvoll, so wie eine gute romantische Komödie. Alles super, lese ich genauso gern.
Genau.
Aber diese das hat auch nicht nur mit dem Genre zu tun, es hat auch mit den Marktmechanismen zu tun, wie unsere Gesellschaft, wie der Kapitalismus im Moment funktioniert. Ja. Würde jetzt zu weit führen, aber dieses Trendmonopolistische, das ist einfach immer bedenklich, weil der Markt dadurch dann, er gewinnt vielleicht an Summe, an Größe und in einem Talier, der Romance-Bereich, der boomt, aber der Markt verliert an Tiefe dadurch.
Ja, genau. Und was ist dann, wenn dieses Pferd dieser Gaul durchs Dorf durchgeht.
Da muss der Nächste kommen, weil die anderen sind ja nicht mehr da.
Ja, die anderen sind nicht mehr da. Ja. Ja? Und du musst dann dadurch immer das Rad neu erfinden, anstatt dass man die Genres so einfach so ein bisschen am Leben lässt. Ja. Naja, gut, also wie gesagt, das wird auch zu weit. Weil wir es jetzt aber davon gehabt haben, was wir dann gerne verfilmt sehen würden oder eben nicht verfilmt sehen würden, was würdest du denn gern verfilmt sehen noch oder verseriet?
Inspirier mich mal mit deinem.
Also, was ich ja total liebe, sind ja die alten Stories eben auch. Da hatten wir es ja schon von auch Bradbury, Allison, Sturgeon.
Dick.
Dick natürlich auch. Und was ich einfach total geil finde, was es ja so ähnlich ein bisschen gibt mit der Black Mirror-Serie, wäre eine Anthologieserie und einfach jede Folge ist eine von diesen alten Stories.
Netflix, Love, Death and Robots geht ein bisschen in die Richtung. Bisschen. Die adaptieren nochmal einen Ken Liu, die haben schon Ballard drin gehabt und auch einen Sturgeon übrigens. Aber zum Beispiel die letzte Staffel haben sie komplett vergurkt und vergeigt.
Und da ist es ja auch nur animiert.
Würde mir aber genügen, auch für die Science Fiction. Aber ich finde, dieses Konzept müsste viel mehr in die Richtung gehen, wie du gerade sagst. Und das müsste jährlich sein, und regelmäßig sein.
Wenn du so alte Story-Sammlungen in die Hände kriegst, Magazine of Fantasy and Science Fiction oder
von Robert Silverberg und natürlich Dangerous Visions, die jetzt neu aufgelegt werden.
Und da sind Stories drin, Leute, das ist so unfassbar. Oder James Tiberius Jr. Stories.
Wahnsinn.
Da könntest du eine ganze Staffel mit jeder einer Story machen. Die hauen euch weg, Leute. Die sind
so gut. Du liest die erste Story im ersten Band und denkst, boah, besser wird's nicht. Du liest die zweite und sie ist noch besser.
Ja, und das würde ich gerne mal umgesetzt sehen. Das sind ja auch so unglaublich tolle, nachdenkliche Geschichten dabei. So wichtig.
Trotzdem voller Sense of Wonder, wie Science Fiction sein muss.
Und trotzdem, und das müsste in die Masse raus. Ja, deswegen würde ich mir das als Serie wünschen. Weil die Black Mirror kommt ja bei den Leuten auch gut an.
Oder auch sowas in Serienform wie jetzt Interstellar, der Film. Gibt es ja auch tolle Science-Fiction, die in die Richtung geht, wo einfach nur Mindblowing ist mit so kosmischen Konzepten. Wenn du es durchmischst, gibt so eine Anthologie einfach ganz, ganz viel her. Dystopie, Utopie, Abenteuer, ein bisschen Pulp auch mal vielleicht oder so.
Das kann so abwechslungsreich sein. Da kannst du ständig mit guten Schauspielern besetzen, auch mal mit neuen Gesichtern. Kannst mal einen Stargast rein. Ach, da ist der Dingens dabei, da ist der
Will Wheaton.
Der war gut, Christian, der war gut.
Na gut,
das hat mich jetzt völlig aus. Der war so gut.
Ich mach's wieder.
Du musst es jetzt gut machen. Was willst du nochmal verfilmt sehen?
Ja, es ist ein bisschen, vielleicht sogar Lagerfeuerromantik, weil ich jetzt den Bogen zum Anfang bei deiner Fantasy einstieg. Ich würde gerne, solange es noch geht, den King Conan-Film mit Arnold Schwarzenegger als Alpenkönig Conan sehen. Und wenn es nur die Rahmenhandlung wäre, der da zwischen den Episoden zum Beispiel erzählt. Der Serie erzählt oder so und ab und zu mal die Axt noch schwingt.
Ah, das wäre cool.
Das
würde mir auch gefallen.
Vor allem Harrison Ford durfte nochmal Han Solo sein, er durfte nochmal Deckard sein. Conan-Film ist toll, der erste mit Arnold Schwarzenegger, ich finde den super.
Ich mochte den auch
sehr. Der ist wahnsinnig gut, zumindest diese Urgewalt bringt darüber und diesen Conan als komplexeren Charakter, als er der haut drauf im Fell ist oder so. Und ich fände es einfach schön, wenn diese Paraderolle von ihm, die er seine Karriere so angekurbelt hat mit Terminator zusammen, wenn er da nochmal zurückkehren könnte.
Das wär eine nette Sache. Ja.
Und er erinnert sich halt und muss noch ein paar Attentäter wie in der ersten Conan-Story abwehren oder so am Ende oder so ein Episodending. Würde mir gefallen.
Ach Conan, die guten alten Helden.
Beikraum.
Ja. In diesem Sinne, liebe Leute.
Das waren unsere Sünden, mal wieder.
Ich glaube, wir kriegen sie verziehen. Schreibt uns ein bisschen Kommentare, da freuen wir uns und wir freuen uns auf Likes, wir freuen
uns auf Teilen. Und Retweeten und auch auf Insta kann man inzwischen teilen.
Und weil wir jetzt hier bei der Fantasy sind, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr euch an die Prinzessinnen von Christian Endres rantraut, weil da habt ihr nochmal richtig geile Fantasy. In coolen 3 Bänden gibt's bei uns im Laden immer signiert. Gerade eben hat er mir wieder einen Schwung signiert, die liegen also frisch bereit.
Das ist immer so meine Gebühr pro Podcast. Du musst einen Kasten Bücher mitbringen zum Signieren, den du verkaufen musst. Und wenn der leer ist, kriegst du wieder einen Podcast.
Genau. Und ich muss jetzt noch mähen. Ne? So, ihr Lieben, ciao und bye bye, euer Burn.
Bis zum nächsten Sündenfall.